Es war vor 2 Jahren, oder also gar schon länger. Da habe ich das Büchlein gelesen, das ist jetzt noch ganz versiegelt, das andere ist zuhause bei mir. Vertrautheit wagen, wir haben es in der Gemeindeleitung auch gelesen, also ich habe es ihnen weitergegeben und habe gefunden, da wäre gut, mal da eine Predigt daraus zu machen, Predigtreihe. Und dann ist Corona gekommen und dann gesagt, ja, jetzt schieben wir es raus. Das war mir noch ganz recht gewesen. Und irgendwie habe ich gefunden, mal, jetzt ist Zeit und es ist mir das Herzensanliegen, dass wir können miteinander uns Gedanken machen, die ein bisschen persönlich gehen. Für jeden Einzelnen, egal wo er steht. Dass wir, wie es da hinten drauf heisst, dass wir rauskommen raus aus der distanzierten Freundlichkeit. Ja, das sind wir ja schon alle freundlich. Aber noch ein bisschen mehr, wisst ihr. Das darf authentischer werden. Uns Kirche wird ja gerne nachgesagt, ja, die sind gegen alles. Das ist schon die Aussage, aber ja. Gegen Homosexualität natürlich, gegen Sex vor der Ehe. Und wie das unsere grössten Themen sind, das macht mich verrückt, ärgert mich, wenn immer über das geredet, am Sonntag da. Wir werden in der Gottesdienstserie auch über das reden, aber nicht nur. Wir werden miteinander reden, wie wir unsere Herzensmaske ein bisschen abnehmen können. Wir haben ja sonst schon die Maske immer vor dem Gesicht, wo man weniger um Emotionen sieht. Und besonders gerade in unserer heutigen Zeit, dass unsere Herzensmaske dürfen fallen. Wir haben einander sehr viel zu sagen. Und oft erstickt sich das in einigen Diskussionen und gewisse Themen, die uns an der Oberfläche beschäftigen. Ja, so ein bisschen. Vertrautheit wagen. Ein Ruf an die Gemeinde Jesu, an unsere Gemeinde. Ein Ruf an uns, zusammenzurutschen und auch das zu wagen. Einen vertrauten Rahmen zu haben, wo wir lernen, die Gemeinschaft dürfen zu sein. Wo wir durch Fehler machen, durch neu aufstehen, durch Anteil nehmen, durch Zuspruch, durch Ermutigung, durch den allgemeinen Priesterdienst dürfen wachsen. Und so für unsere Welt dürfen unglaublich attraktiv werden sein. Dass sie uns mit dem verbindet, mit dieser Wesensart, mit dieser Eigenschaft. Man ist verbunden miteinander, weil authentische Beziehungen gelebt werden. Wir leben in einer Kultur, wo sich vom jüdisch-christlichen Gedankengut sehr entfernt hat. Also das ist ja wahnsinnig, was in den letzten 20, 30 Jahren, vielleicht auch 40 Jahren passiert ist, was für ein Wandel da passiert ist. Wo Eva und ich geheiratet haben, 1990, da ja, ist das selbstverständlich gewesen. Ja, warum denn nicht heiraten? Jetzt, wo unsere 2 Elternsöhne geheiratet haben in den letzten 2 Jahren, sie hat mir gefragt, warum heiratet ihr? Ja, also mindestens das erste Mal einfach zusammen leben und sich austesten und so weiter und dann vielleicht, wenn es überhaupt nötig ist, noch heiraten. Die Werte haben sich verschoben. Heute leben wir in einer Kultur, ich würde mal bewusst das Wort sagen, in einer neuheidnischen Kultur, so ein biblischer Begriff, nicht mehr in einer christlich-jüdisch prägten Kultur. Das ist vorbei in unserer westlichen Breitengrad unserer Gesellschaft. Das ist wirklich vorbei. Früher hast du deinen christlichen Lebensstil gelebt und bist unterstützt worden von der Kultur dort, weil es auch gang und gäbe war. Ja, da hätte man schließlich erwartet, das wäre ja allerhand, wenn das nicht so würdest leben und praktizieren. Ich habe Bericht gelesen 1970 noch, als ich Schulbub war, da hat es auch noch gegeben, dass die Schmier ist, kontrollieren, ja, sind die Kurator da in der Wohnung oder lebt im Konkubinat? Oder? Und natürlich gerade auch Homosexualität, die verboten war. Man gestraft worden ist. Durch das ist ja dann auch die ganze Bewegung dann auch kommen. Ja, so viel einmal. Ihr seht das Bild, das ist so ein bisschen wie die christlich-jüdische Kultur ist ja nicht unser Gradmesser eigentlich, wo wir uns viel, wo unsere ältere Generation drin aufgewachsen sind, dass das unser Maßstab ist. Aber der hat uns unterstützt. Der Maßstab soll ja das Wort Gottes sein und Jesus, was er uns lehrt. Aber das Umfeld war wie ein Stütz. Das war wie ein Stützrädchen bei einem Velo. Und jetzt, heute, unsere Jungen, denen Stützrädchen sind abgenommen. Die müssen lernen, Velo fahren. Wir konnten mit dir doch ein bisschen, ja, es war ja alles in dem ganzen Ding, wo alles recht war. Du hast nicht einmal deine eigene felsenfeste Überzeugung haben. Aber jetzt, in unserer heutigen Zeit, du musst dir klar bewusst sein, was du willst. Und musst das begründen können. Und für viele ist es einfach schlicht nicht mehr plausibel. Undenkbar. Wie du als Christ sollst oder kannst oder willst leben. Die Stützräder sind weggenommen. Die christlich-jüdische Kultur, die ist vorbei. Die stützt uns nicht mehr. Jetzt musst du selber fahren können. Schön. Selber eigenständig Velo fahren. Hey, oder? Nicht noch mit diesen Dingen. Nein, frei fahren, eigenständig. Und nicht, was denkt man über mich, was wird von mir erwartet, sondern was darf ich die Verbindung mit Jesus erleben und erreichen und Neuland gewinnen. Das ist ein grosses Projekt. Und wir sind als Kirche enorm herausgefordert, darüber uns gründlich Gedanken zu machen, weil wir manchmal verschlafen haben. Es gehört sich einfach. Ja. Oder wir sind mit Bibelstellen auch gekommen, die nicht hilfreich sind, vor allem mit der heutigen Generation, weil es ist nicht plausibel. Es ist wie nicht mehr nachvollziehbar. Wir haben so einen Bibelvers wie der von Jesus, die Aussage: Ich bin gekommen. Ich bin gekommen, das ihnen das Leben zu geben, Leben in ganzer Fülle. Wir lesen das und sagen, ja, oh ja, das möchte ich, das brauche ich, ja. Aber, da kommt eben das Aber, plötzlich merke ich, im Leben mit Jesus ist manches und er wird sich unterscheiden zwischen anderen Lebensstil. Vielleicht hat es auch Leute unter euch, unter uns, die gesagt haben, wenn ich zu Jesus komme, oh, dann muss ich ins Kloster gehen. Es gibt Leute, die sich stemmend gegen die Entscheidung für Jesus, obwohl sie Jesus eigentlich als Lehrer, als Gottsohn achtet, aber die Herrschaftswechsel nicht bereit sind, weil sie sagen, auch wenn ich dann wirklich mich das Leben ganz gebe, dann macht mich das da und da in diesem Bereich unglücklich. Vielleicht muss ich auch Kloster gehen. Vielleicht kann ich nicht mehr heiraten. Oder dieses, oder Mission, oder weiss was. Um enge Sachen stimme ich da gerne nicht. Unbegründete Angst. Aber in einigen Punkten hat es wirklich die Konsequenzen. Das ist einer, der sich gewohnt ist, mit seinen Finanzen, bei der Steuererklärung ständig Sachen unter den Teppich zu kehren. Und sagt das Jahr durch, ich kann mir für dies und jenes leisten. Es kümmert sich niemand darum, es weiss niemand darum. Das ist ein Calvadiers-Delikt, das ist schon okay. Und jetzt merkt ihr, die Nachfolge mit Jesus, er möchte, dass er auch dort einen reinen Tisch macht und ehrlich ist. Dass er merkt, das ist eigentlich ein Betrug. Jemand anders lebt in einer unglücklichen Ehe. Und sagt, wenn ich Jesus nachfolge, dann kann ich nicht einfach so, vielleicht würde ich dann auch nicht mehr gleich, aber ich aus der Ehe raus, ich wäre eigentlich glücklicher mit den anderen, mit denen, wo ich mich verliebt habe. Ich werde tot unglücklich bleiben, in dem Zustand, in der Ehe, wo ich bin. Von Jesus ahne ich, dass er möchte, dass ich mich in die Ehe investiere, ohne zu wissen, was das Resultat ist. Andere machen es einfacher. Und da gibt es ganz viele Situationen, Lebensbereichen. Jemand, wo sehr radikal die Frage gestellt hat, darf mich der Glaube unglücklich machen, ist der Ed Shaw. Er ist Autor von dem Buch «Vertrautheit wagen». Er lebt in Bristol, in England, leitet dort eine Gemeinde, er ist Pastor. Und er, seit der Pubertät, ist sein sexuelles Verlangen auf Menschen vom gleichen Geschlecht ausgerichtet. Er hat sich aber entschieden, auf Grundlage von seinem Verständnis von der Bibel her, zölibatär zu leben, also seine Sexualität, gleichgeschlechtliche Sexualität, nicht auszuleben. Das war seine Entscheidung. Und was er dabei erlebt und durchmacht, in der eigenen Kirche, im Umfeld, was er mit Gott erlebt, das ist enorm herausfordernd. Gleichzeitig auch heilsam. Er schreibt in seinem im Buch, ich glaube Seite 18, ich schreibe dieses Buch als evangelikaler Christ, der die gleichgeschlechtliche Anziehungskraft erlebt. Seit Beginn der Pubertät hat sich mein sexuelles Verlangen auf Menschen meines eigenen Geschlechts fokussiert. Was ich für eine Phase, also etwas, das vorübergeht, im Teenageralter hielt, ist nie weggegangen. Und er schrieb, ich fühle mich mit Ende 30 trotz meiner größten Anstrengungen und Gebete um Veränderung nach wie vor ausschließlich von anderen Männern angezogen. Und er schrieb, wenn das so gern würde in der Gemeinde mit seinem Freund, mit dem Mann der Hand zu kommen. Und auch das, was in ihm liegt, wie er sich fühlt, das einfach ausleben können. Ja. Ich weiss nicht, was das jetzt mit dir macht. Da sind dann schnell Gedanken da, kenne ich bei mir ja auch. Ja, die Person wird wahrscheinlich müssen mal die ganze Kindheit aufschaffen. Oder da ist dies und jenes gelaufen. Ich muss euch sagen, beim Ed Shaw ist es nicht der Fall. Wir suchen nach Erklärungen. Da muss doch und drum. Was darf Jesus von mir verlangen? Kann er von mir verlangen, dass ich zölibatär lebe? Meine sexuelle Orientierung nicht auslebe. Und Ed Shaw, und das ist jetzt auch das Mutmachende Hilfreiche in dem Buch, es geht nicht nur um gleichgeschlechtliche Neigung, sondern Ed Shaw tut das Feld auf und sagt, hey, die unterschiedlichsten Christen in den unterschiedlichsten Situationen erleben Ähnliches oder Gleiches. Zum Beispiel das Leben als Single. Ich finde es spannend, wir haben ja in unserer Gemeinde viele, die auch im Alter schon fortgeschritten sind und können zurückschauen, die wieder alleinstehend sind, verwitwet. Gell, das ist schon eine Herausforderung. Ich weiss, das tut bei den Einzelnen ganz unterschiedlich. Aber wir kennen ja alle unsere Lebensstationen. Vielleicht bist du Single, weil du nicht bereit warst zu heiraten, es hätte schon einen gegeben. Aber der hat den Glauben an Jesus Christus nicht geteilt mit dir, wie du. Und dir war es das Prinzip gewesen, oder ist es das Prinzip noch, ich möchte nicht so eine Verbindung für mein Leben eingehen, wenn ich nicht das Intimste, das Wichtigste im Leben nicht teilen kann. Und du bist Single. Aber anders ist Single, weil die Richtung einfach nie gekommen ist. Oder du bist Single, da war zwar schon jemand gewesen, aber die Liebe ist nicht erwidert worden. Oder alleinstehend, weil verwitwet. Und er fühlt die Sexualität erlebt und dann ist das vorbei. Wir können das Feld noch mehr auftun. Du bist verheiratet, aber erlebst keine erfüllende Ehe. Du bist verheiratet, ihr seid verheiratet, ihr habt kein Kind. Du bist verheiratet, aber dein Ehepartner ist gesundheitshalber, psychisch vielleicht auch, so im Anschlag, dass nicht das Gehen und Nehmen ist in einer Partnerschaft, wie man sich es wünscht. Frage, wie viel darf der Glaube von mir verlangen oder verbieten, verunmöglichen? Wenn ich den Glauben nicht hätte an Jesus, und überhaupt so ein mich anders orientieren und nicht noch eine Gemeinde haben im Hintergrund, wo ihr es denkt, wie würde ich leben? Wie würde ich mir Freiheiten verschaffen, neue Wege? Jesus sagt, ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben in der Fülle. Irgendwie glauben wir es nicht mehr so recht. Der Text, der Kontext ist ja das. Jesus sagt, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben in Fülle. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass da manchmal da und dort das Gefühl ist, wie das verkehrt ist. Ja, in so heutigen Kultur. Jesus schränkt ein, verbietet. Und die Welt, die heutige Zeit, das Denken, die Gesellschaft, zeigt mir einen anderen Weg, der erfüllender wäre. Können wir über das reden? Es braucht Vertrautheit. Nicht gerade ein Lehrtext vom anderen, wo ich auch weiss, wie es in der Bibel steht. Sondern ein Anteil nehmen, ein Anteil geben. An so Mengen Nöte, die da sind. Der Ed Schauer sagt Folgendes. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Wir Christen sind sehr prägt vom Denkmuster, von dem Wert unserer heutigen Zeit. Und von diesen Werten und von diesen Denkmustern tun wir eigene Lebenssituationen beurteilen und auch werten. Demzufolge sind wir vielleicht noch einmal unglücklicher. Detschow sagt das. Schaut genau an. Und er bringt einige Überzeugungen, die wir dann auch in der Predigtreihe haben, mit Fragestellungen, einige Überzeugungen, die einfach verbreitet da sind, die selbstverständlich sind. Wenn es mich und den anderen glücklich macht, dann muss es richtig sein. Ja, auch schon so empfunden. Für viele undenkbar, dass das ein falscher Ansatz ist. Oder nicht genügend tief, nicht hilfreich ist, nicht genug weit reicht. Oder deine sexuelle Orientierung bestimmt deine Identität. Ja, selbstverständlich. Ich bin heterosexuell. Ich bin schwul. Wisst ihr, wie der Ed Schaus sich bezeichnet? Er hat doch gesagt, ich bin Christ, der die gleichgeschlechtliche Anziehungskraft erlebt. Das ist ein Unterschied. Und in dem Unterschied schon leider Aussage und Verständnis öffnet sich so Menge Wege, die sehr hilfreich sind auch. Was ist meine Identität? Was macht mich aus? Wir werden eine Predigt speziell zu dem Thema haben, über unsere Identität. Oder die Aussage, das Zölibat tut mir nicht gut. Also, enthaltsam sein Leben lang. Undenkbar. Hast du in einem Film mal einen gesehen, wo sexuell enthaltsam durchs Leben geht, wo Lebensfreude ausstrahlt, wo inspiriert? Ja? Das sind doch alles dann Verklemmte und mit Komplex und weiss was. Ja. Der Paulus ist ja einer, der von dieser Seite kommt und uns einiges zu lehren hat. Wir werden auch das anschauen. Einfach Zitat, Aussagen, die wir auch hören müssen, die wir vor uns haben. Oder Leiden sind unbedingt zu vermeiden. Wahre Intimität findet man nur in der Sexualität. Das ist auch so, sind auch so Aussagen. Und jetzt kommt das, ich finde es ein schönes Wortspiel, wo ganz viel ein Unterschied ist, was für viele Menschen undenkbar ist, ist für Menschen mit Jesus undenkbar. Was für viele, viele Menschen undenkbar ist. Oder mal in unserem Breitengrad, in unserer Zeit, was heisst das in 20, 30 Jahren, was denn lautet? Aber jetzt so ein bisschen, gerade in diesen Themen, wo wir sind, was undenkbar ist für viele, ist für Menschen mit Jesus, wo auch etwas Konträres zu der Kultur gestellt hat, was ist auch undenkbar. Es gibt den klassischen Text in Römer Kapitel 12. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Was ist nötig, um zu erkennen, um überhaupt in der Lage zu sein, was gut ist? Gut, das Vollkommenste für mein Leben. Was ist nötig? Es ist ein Umdenken nötig. Das hat dort mal Paulus die Römer schon geschrieben. Und das gilt auch in unserer heutigen Kultur und gesellschaftlichem Denken. Es gilt zu allen Zeiten. Es braucht ein Umdenken, neu anschauen, unter die Oberfläche, sehen, was meint Jesus damit. Predigtreihe soll dazu Stoff vermitteln. In dem Respekt, in dem Wissen, es gibt unterschiedliche Ansätze, differenzierte Meinungen. Man möchte uns nicht dem aufhalten, sondern den Überbau sehen, was Jesus uns möchte lernen möchte, in unseren Herausforderungen vom Leben, wo wir so viele einfach auch nicht verändern und nicht daraus laufen können. Halten wir das aus, neue Sichtweisen auch anzuschauen. Ich lade dich ein, dran zu bleiben, auch wenn du manches nicht als so plausibel kannst einordnen kannst. Ich möchte ein Beispiel anschauen von einer Gemeinde in der Bibel, wo dieser Fragekomplex auch hat müssen durchbuchstabiert hat, sozusagen. Und jetzt bitte ich jetzt gerade zu dem sitzen zu bleiben. Es gibt einen happigen Einstieg, der zum Davonlaufen ist. Aber es hat einen ganz coolen Satz drin. Aber bevor wir den coolen Satz noch anschauen, müssen wir einfach die anspruchsvolle Bibelstelle an uns anschauen. Und ich möchte dazu auch noch Bemerkungen geben, das einzuordnen. Versuchen. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 9 bis 10. Da schreibt der Paulus: Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdungen verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. So nach der Übersetzung. Neue Genfer Übersetzung ist es, meine ich. Jetzt ein paar Bemerkungen. Wir müssen verstehen, was für Wörter im griechischen Text da drin stehen. Da ist nicht die Rede von Gelegenheitstäter. Also einer, der sich betrinkt, hin und wieder mal über den Durst trinkt. Sondern ein notorischer Trinker. Und so auch in den anderen Aufzählungen. Also Menschen, die ihrer Sucht, ihrem Hang so radikal nachgegeben haben, dass das zu ihrem Lebenskonzept gehört. So mal. Also nicht Menschen, die ihrer Versuchbarkeit bewusst sind, Schwächen und dagegen auch angehen, die dagegen ankämpfen, die, würde man sagen, am Ringen sind, die sich vielleicht auch helfen lassen. die neu aufstehen, sondern notorische Ehebrecher, wo das Bett Partner wechselt wie ihre Wäsche und weiss was. Also so ein bisschen, würde man so ein bisschen plakativ sagen. Volümter, notorische Hindurchreder, wo so viel Negatives hineinbringen. Und. Wir sind ja alle versuchbar. Und irgendwann sind wir alle in einem Bereich gefördert oder tendenziell versucht oder ganz stark versucht. Und das ist auch eine völlige Aufzählung. Wenn ich jetzt nur den Begriff Pornografie bringe, der dort mal nicht in dieser Art gelaufen ist. Wie viel Not ist dort drin? Zweite Bemerkung. Es geht da ganz um den Schluss. Eigentlich im Grundtext steht das am Anfang. Da heißt es, wird nicht am Reich Gottes teilhaben. Das ist jetzt meine Meinung. Ich lasse mich gerne korrigieren. Ich lese von anderen Textstellen, wo es auch um das Königreich geht, Gottes Reich. Es muss allein von dem Text nicht zwingend verstanden werden, gleichgesetzt werden, ein gänzliches Verlorensein. Ich sage jetzt das einmal so, um einen Punkt einmal von der Wortbedeutung her und auch von einer Situation, zum Beispiel Drogensüchtige, die einfach aufgeben werden, oder, ihrer Sucht. Und sie haben sich auch aufgeben und stirbt einer an Überdosis. Hoffnungsloser Fall. Ja, einfach seelsorgliche Überlegungen. Da ist von Gottes Herrschaft die Rede. Mit Sicherheit ist dort zu sagen, dass Menschen, die sich ihrem Hang ausgeliefert haben und sagen, das brauche ich, das nehme ich mir, das verändere ich nicht und so. Und da muss man Gott auch nicht drin reden. Sie haben keinen Anteil, zumindest keinen Anteil am Reich Gottes, an dieser Reich Gottes Freude, an dieser Fülle, an dieser Vollmacht, an dieser Kraft unter der Herrschaft Jesu. Sie haben keinen Anteil von dieser Herrschaft Jesu. Ja, so viel einmal. Also wenn du leidest und kämpfst und auch müde geworden bist, so ist das eine Einladung, zurückzukommen, gerade erst recht Anteil zu haben am Reich Gottes. Komm in die Gemeinde, komm zu Jesus, gib dich in die Gemeinschaft rein, wo Gott lebt. Dort ist Reich Gottes. Das ist die Einladung. Eine weitere Bemerkung. Wir haben in unserer Zeit das Bemühen, einige Fehlverhalten, Sünden aus dieser Liste rauszustreichen. Ja. Dreht homosexuelle Beziehung ausleben, wie es jetzt eine neue Übersetzung sagt. Die alten Übersetzungen, die reden von Lustknaben, Knabengender, so. Kommt von zwei griechischen Wörtern, die aber sehr schwierig zu übersetzen sind. Neue Übersetzungen sagen einfach, das ist homosexuelle Beziehung, bewusst zu suchen, aktiv oder auch passiv mitzumachen, sich zur Verfügung zu stellen. Warum ist das Bestreben da und die Bemühung und die Überlegung, wo ich nachvollziehen kann, dass man sagt, Paulus meint da vor allem ausschließlich missbräuchliche Arten von homosexuellen Praktiken. Also Päderastie ist ein geläufiges Wort, wenn ein älterer Mann einen Bub nimmt, einen Teenager, homosexuelle Ausbeutung, sozusagen. Problematisch ist einfach dort, von diesen Wörtern her, ist es das Päderastein, das griechische Wort, brauchte Paulus nicht, wo dort mal im Griechentum so verbreitet war. Homosexualität war so breit akzeptiert, in verschiedensten Variationen, von Tempelprostitution bis zu Heiraten von Männern, wo die Beziehungen mehr gelten haben als Beziehungen von Mann und Frau. Die Frau hatte ja nicht die gleiche Stellung gehabt. Es ist eine breite Angabe, die der Paulus hier formuliert mit den so zwei Wörtern, wo man nicht sagen kann, der Paulus meint jetzt nur die Päräderastie. Einfach das noch vom Verständnis her oder vom Hintergrund her. Womöglich will man damit eben mit dem Leben, dass der Paulus wie an anderen Stellen eigentlich durchs Band noch negativ redet. Jetzt würde ich aber auch das noch sagen, letzte Bemerkung. Der Paulus nimmt die ganze Liste auf. Und wenn du einer bist, der ständig hindurch redet, unseren Hang zum Geld, unsere Geldliebe, unserem Schweizer Ländli, Habsucht. Also da ist eine Liste, die auch noch unvollständig ist. Ich habe nochmal gesagt, dass wenn man gerade in sexuellen Belangen auch redet, Pornografie, hey du, wir sind... Ja, da gilt es auch zuerst einmal zu schweigen. Wie gehen wir da, wie gehen wir um mit Menschen, die Veranlagungen haben, ein Zug zu den Kindern, pädophile Neigungen. Wir haben dann noch eine Predigt über die Thematik, was angeboren ja, ist an uns. Manchmal muss man nicht einfach sagen, ja, das ist wegen dem und dem und dem, oder? Und darum muss man halt das Geld zu reparieren, sozusagen. Es ist nicht so einfach. Einfach, was bringt mir mit unseren gefallenen Schöpfung? Also, da müsst ihr bei allen Predigten dabei sein. Ja. Und jetzt kommt der coole Satz. Jetzt kommt der coole Satz. Vers 11. Der Paulus sagt: Auch ihr gehörtet zu denen, die so leben und sich so verhalten. Er tut es noch ein bisschen präzisieren: zumindest einige von euch. Hey, der Paulus war relativ lange in dieser Gemeinde. Und er hat gewusst, wer da sitzt. Er hat bei vielen die Geschichten gehört. Und man hat es auch voneinander gewusst, teilweise. Hey, da hat es Leute gehabt, notorische Ehebrecher. Die haben, wie man den Begriff heute fast nicht mehr braucht, sind umeinander gehurt. Also was alles, wo es überall etwas gibt, oder anzubeissen. Da hat es Menschen gegeben, das sind etablierte Profidiebe gewesen. Die haben ihren Lebensunterhalt mit Raubbeuten gehabt. Die waren in der Gemeinde. Notorische Volümder. Menschen, die frei ihre Homosexualität ausgelebt haben. Und jetzt sagt Paulus damit, die sind in der Gemeinde. Und sind im Raum von dieser Gemeinde, von dem Raum von der Gnade, wo sie Schritt machen und merken, hey, das, was mich wirklich glücklich macht, da gibt es ja noch in einem anderen Bereich, wo ein Prozess geht, wo sie sagen, jawohl, ich schlage einen Weg ein, der im Moment mich auch unglücklich stimmen kann. Wir haben nicht mehr den gleichen Zaster nach dem Schlussendlich haben. Niemand Tropfen Alkohol. Dies und jenes. Oh nein. Wo ein Weg geht in einer Gemeinschaft, die eine Aufnahme lebt und eine Anteilnahme lebt. Dass man bis jetzt glücklich gestimmt hat, stimmt ja nicht immer. Ist ja nicht immer richtig. Schritt zu einem anderen Lebensstil. Ich sage das wirklich mit einem hohen Respekt und einer Vorsicht. Aber was meint ihr? Ein Alkoholiker, der zum Glauben gekommen ist und gesagt, so aufräumen, alle Flaschen aus dem Haus. Und man hat auch gebetet für ihn. Ist das alles gemacht? In einer schwierigen Phase, in einer Stresssituation, in einem Tag, wo so ein Leerlauf war. Miese Arbeit, nichts hat mir geklappt. Weiss was. Und plötzlich ist die Versuchung da. Komm ein bisschen als Eisgläschen Wein. Ja? Wir wissen alle, es gibt beides. Es gibt völlige Heilungen, völlige Veränderungen. Kollege vom Edjo, den er auch erlebt hat, aber bei ihm nicht. Und zieht es nach wie vor zu einem Mann, wie es dich als Heterosexuelle zum anderen Geschlecht zieht. Eine Kraft ist da. Und es hat sich nichts verändert. Und jetzt? Der Edjo hat sich so entschieden. In einer Gemeinde, wo einen Rahmen gibt, einen Raum von der Gnade. Vom Dörfer aufstehen, neu, beim Fallen. Gnade, wo die Sünde jetzt aber nicht sündlos macht, sondern eine Gnade, wo hilft, immer darauf, Distanz zu gewinnen und neu zu schauen, neu zu werten, aufzustehen. Eine Gemeinde, die Anteil nimmt, nicht nur freundliche, distanzierte Freundlichkeit, sondern wo man zusammensitzt und wo man kann weinen, mitweinen, trösten, ermutigen. Wo man einander nimmt und sagt, hey, bist du gut, bist du da. Wir alle brauchen Jesus. Ich wünsche mir, dass wir das erleben dürfen. Dass wir das weiterleben dürfen. Ich weiß es, wo es gelebt wird. Und dass wir dürfen ein Ort sein dürfen, wo jedermann Platz hat, darf kommen. Ich habe ja die Schrift gewählt, weil, wir müssen da schnell durch, da sind wir am Anfang. Die Schrift ist nicht drin auf dem Kompi, muss ich noch reinbringen. Aber das T ist gross, das ist ein Kreuz. Gell? Vertrautheit, weil wir miteinander am Kreuz sind. Und ich möchte darum jetzt einfach am Schluss von der Predigt einladen zum Abendmahl. Und dass wir kommen mit unseren Gebrechen, mit unseren Früchten auch, mit unseren Zweifeln Jesus gegenüber. Meinst du es wirklich gut mit mir? Warum muss ich das durchstehen? Warum? Machst du jetzt nicht einfach, löse ich nicht einfach das Problem. Menschen, die Freunde haben, die eine homosexuelle Neigung haben, hey, die sind mir so wichtig. Wie wir auch reden, über Lebensstil, über Tendenzen, über Sucht und weiss was alles. Es hilft mir immer zu sagen, ich stelle mir immer vor, wenn mein Sohn drogensüchtig wäre. Wenn mein Sohn immer aus seinem Manko raus würde klauen. Immer wieder und weiss was. Achte mal darauf, wie wir die Sachen auch thematisieren. Es sind auch Predigtzettel, die in einem Hauskreis reden können. Es ist schön, wenn wir einander auch unsere Geschichten erzählen können. Wenn nicht Jesus das. Das heisst, wo ihr einander eure Sünden bekennt, das heisst, einfach hineinschauen lasst, da werdet ihr geheilt. Jakobus 5. Heilig in ganz verschiedenen Belangen, die wir heute dringend nötig haben.